Sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
You gotta pay.
Mr. President, have mercy upon the people.
Das volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Dieses Mal 100% Kommunikation kann alles oder was Kommunikation alles kann. Hallo Klaus, wir haben diese Episode mal paraphrasiert Freestyle, weil wir uns nun wirklich nichts aufgeschrieben haben.
Hallo Andreas, genau so ist es. Wir hatten uns ja kurz ausgetauscht, dass wir eine neue Folge machen und jetzt kam Freestyle, weil wir einfach sagten, lass mal gerade aktuell über Kommunikation sprechen. Was ist da drin in dem Thema? Was ist gut? Was ist schlecht? Freestyle. Nichts vorbereitet. Einfach drauf los.
Wir neigen ja dazu, in den politischen Raum reinzugucken, sehr stark, weil wir uns sehr stark dafür interessieren, was auf der Welt los ist in der politischen Kommunikation. Und da kann man an vielen, vielen Stellen im Moment den Kopf schütteln und sich wundern darüber, was gesprochen wird. Ich gucke aktuell gerade nach Washington DC, wo tatsächlich ein Präsident gefotoshoppte Inhalte für bare Münze nimmt und dann versucht, einen Interviewer, der ihm Fragen stellt, den zu korrigieren. Nee, das habe ich aber so gesehen und so. Das spielt natürlich nicht nur in Amerika, sondern im Prinzip fast schon überall. Also ja, so ein bisschen eine Verblödung von Kommunikation. Ist das ein Befund, den du teilen könntest?
Ich bin froh, dass du das so deutlich und klar ausdrückst. Wir können ja auch vornehm sein und sagen, ja, das wird immer reduzierter und.
Da habe ich jetzt keine Lust drauf gehabt.
Ich auch nicht. Also, die Leute werden offensichtlich einsilbiger, werden beschränkter, setzen sich nicht mehr mit Sprache auseinander, aber viel schlimmer, setzen sich nicht mit Menschen auseinander und schon gar nicht mit Menschen, die vermeintlich eine andere Haltung oder Meinung haben. Und da bist du mitten im Thema, wenn wir die Politik nehmen, aber ganz ehrlich, das gilt für alle Lebensbereiche. Und es ist erschreckend und jeder weiß, dass die Kommunikation der Schlüssel ist. Die Kommunikation ist das Schmiermittel in der Gesellschaft. Und es wird so schlecht damit umgegangen oder das Augenmerk wird gar nicht mehr so darauf gerichtet. Die Sprache wird irgendwie amputiert, verkürzt. Wirklich, mit der Sprache wird so furchtbar umgegangen. Manchmal kann ich, wenn ich ungewollt jemanden bei einem Gespräch zuhöre, nicht, dass ich die belauschen würde, sondern manchmal kann man ja nicht anders, da denkst du, was sprecht ihr da eigentlich? Was ist das? Und diese Oberflächlichkeit, Achtung, jetzt kriegen wir wahrscheinlich ein bisschen Shitstorm, die zwei
Geistigten,
völlig egal, wir wollen es. Nein, denke ich manchmal, wie oberflächlich kann man eigentlich sein, ohne seelischen und körperlichen Schaden zu nehmen? Okay, das ist hart. Und ich möchte betonen, wir beide sind nicht die Oberlehrer. Aber wir können für uns in Anspruch nehmen, wir atmen Kommunikation und sind jeden Tag im Getümmel, jeder auf seinem Spielfeld. Und deshalb können wir auch darüber sprechen.
Ja.
Und da dürfen gerne andere ihre Meinung zu sagen oder es auch anders sehen, sehr gerne. Gerne echt auch eine andere Meinung dazu. Wir reiben uns wirklich gerne, dann lernt man auch. Aber was da gerade passiert, ist total bedenklich.
Fängt das eigentlich tatsächlich auf der Sprachebene für dich an? Also ist so ein bisschen Ei-Henne-Problematik vielleicht.
Ja, genau.
Ne? Also fängt das an auf der emotionalen Ebene, also auf der Ebene, wie stelle ich einen Kontakt mit meinem Gegenüber her? Mhm. Oder ist das eine Sorgfältigkeit in der Sprache selbst? Also mir fällt auf der einen Seite längst Schnee von gestern, ich habe keine Ahnung, ob die Duden-Redaktion in Mannheim das längst schon aufgenommen hat, etwas macht Sinn oder im 2025. Das sind grammatikalische Fassungen, die es in der deutschen Sprache eigentlich nicht gibt. Beides nicht. Und aber längst ist diese Bugwelle natürlich über uns reingeschlagen und man nimmt das, man macht das halt. Ne? Oder auch so eine tolle Anglizismusblüte, ich bin fein. Ja, also,
ich bin fein.
Sorry, gibt's nicht, ja? Mir geht's gut, heißt das.
Damit bin ich fein.
Ja, was ein Quatsch.
Aber ich muss manchmal wirklich so lachen, was Sprache dann so macht. Und ich frage auch in meinen Seminaren immer, was habt ihr für Redewendungen, was gibt's an Jugendsprache? Natürlich rede ich auch gerne über Anglizismen und ich liebe es, wenn du deine Anglizismen raushaust, ja? Eins deiner Favorites ist ja, You name it, ich drehe durch, finde es so geil, ja. Und ich ertappe mich dabei. Neulich habe ich im Seminar gesagt, hey, das ist keine Raketenwissenschaft. Und dann höre ich irgendeinen anderen Podcast und da sagt einer, hey, das ist keine Rocket Science. Sag ich, okay, ja. Hört sich auch geil an, ja. Was ist denn da los? Nein, wir dürfen natürlich da nicht zu pedantisch sein. Aber das ist es auch nicht unbedingt. Es geht am Schluss darum, wie wir miteinander sprechen. Und das fängt vor dem Wort an, weil das hängt davon ab, wie du tickst. Also nennen wir es wieder Haltung. Wie begegne ich Menschen? Bin ich interessiert an Menschen? Oder lass es uns noch anders sagen. Mag ich Menschen überhaupt noch? Da muss man bei vielen, glaube ich, ein Fragezeichen machen.
Oh ja.
Und möchte ich mit diesem Menschen im Austausch sein? Oder möchte ich den nur mit meinen wahnsinnigen Erkenntnissen zuballern, ohne auch nur einen Funken Interesse daran zu haben, was er oder sie sagt oder denkt? Und da habe ich den Verdacht, dass wir da schon längst gelandet sind.
Nicht ganz zu Unrecht, ja.
Und das ist eines der Hauptthemen, oder? Oder? In die Richtung nehme ich das wahr.
Total.
Und das macht mir so zu schaffen. Aber das ist der Grund dafür, warum ich als Anwalt so viel zu tun habe. Weil die Menschen grottenschlecht kommunizieren, aber auch Konflikte nicht mehr kommunikativ lösen können und meinen, das müssen die Juristen machen, die in ihrer Ausbildung über Kommunikation auf einer Skala von 1 bis 10 bei minus 100 sind. So, weil das spielt Kommunikation, ehrlich gesagt, oder Techniken, spielt da überhaupt keine Rolle, wie in vielen anderen Professionen auch. Das musst du dir mal vorstellen. Aber dann rennst du zu einem Anwalt, ich meine, ich beschwere mich nicht über mein Geschäft, ja, und sagst, der wird es jetzt lösen, weil mit dem anderen Idioten kann ich gar nicht mehr sprechen und will es nicht. Was mache ich? Ich trete in Kontakt mit dem anderen, ob jetzt mit Schaum vorm Mund oder lösungsorientiert, egal was. Aber ich übernehme die Kommunikation. Also ich sage dir ganz ehrlich, bevor einer meine Kommunikation übernimmt, da muss viel passieren, um nicht zu sagen, da muss ich im Koma liegen. Das mache ich lieber selber. Und was machen die Menschen? Geben die es ab, weil sie für sich keine Verantwortung mehr übernehmen wollen? Geben sie es ab, weil sie Angst davor haben? Geben sie es ab, weil sie es nicht können? Das ist ein Cocktail, der toxisch ist.
Eine Mischung aus allem Genannten und von wegen, you name it, ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage.
Das hatte aber ich gehofft.
Das hängt natürlich damit zusammen, dass ich die doch einige Jahre in den USA war und irgendwie kommt man vom einen oder anderen nicht mehr weg. Und ich bin natürlich qua beruflicher Prägung als Journalist jemand, der schon einen sehr starken Wert auf Sprache legt und Genauigkeit von Sprache legt, weil ich einfach denke, dass man, wenn man diese Genauigkeit nicht praktiziert, es einfach schwerer wird, verständlich zu sein miteinander. Also mit anderen Worten, das, was du vorgeschaltet siehst, und das ist zu Recht so, im Übrigen ist es auch so, dass fast alle anderen Berufsgruppen ebenso schlecht sind, was Kommunikationsbildung, Weiterbildung, Ausbildung angeht, wie die Juristen. Auch mein Berufsstand, die Journalisten intern, sind nicht besonders gut, wenn es um eine offene, saubere Kommunikation geht. Und das spricht natürlich auch Bände, dass es so ist. Mit anderen Worten, wir haben eine Menge zu tun eigentlich.
Wir haben ganz viel zu tun und es geht wirklich nicht darum, dass wir schlauer sind. Es reicht ja schon, den Finger in die Wunde zu legen. Für mich ist es immer so, du brauchst die Bewusstheit, dass da was im Argen liegt und das ist die Voraussetzung dafür, dass du es ändern kannst, wenn du das möchtest. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, nö, das kann genauso suboptimal weiterlaufen, wie es gerade ist. Was soll das denn? Regt euch doch nicht auf. Hauptsache, mein TikTok-Video geht durch die Decke, alles andere ist mir scheißegal. Das kann es nicht sein. Lass mich ein Beispiel mal nehmen. Ein ganz normales Gespräch und das Thema Zuhören. Wir wissen doch, dass die wenigsten Menschen noch richtig gut zuhören können, weil wir so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Das liegt natürlich auch an Social Media. Und die meisten Menschen warten ja in einem Gespräch immer nur darauf, dass sie einhaken können, um ihren Punkt wieder zu machen und wieder ins Senden zu gehen, anstatt weiter zuzuhören. Und darunter leiden die Gespräche, weil in erster Linie ist es doch so, dass ich erstmal zuhöre, um zu verstehen, was ist bei dem anderen gerade los, um das zu erfassen, was dahinter steckt. Und in den ersten 2, 3 Sätzen ist das nicht klar, weil die Story dahinter und die Story hinter der Story ist vielleicht viel entscheidender als die ersten 3 Sätze. Und dafür muss ich mir Zeit nehmen, die wir ja offensichtlich alle nicht mehr haben. Und da wird's schon dramatisch. Und wenn ich nur noch das Gefühl habe, da ist keiner, der wirklich zuhört, sondern der arbeitet das hier gerade ab, die paar Sätze mit mir, dann sind das nur noch Reaktionen. Aber Kommunikation heißt für mich Resonanz. Um in Resonanz zu gehen, muss ich mir die Zeit nehmen und den anderen verstehen und echt zuhören. Und vielleicht macht es für viele so als kleinen Tipp mal, um wieder reinzukommen, Sinn, die kann auch sagen, des Gesprächspartners noch mal kurz in eigenen Worten zu wiederholen. Weil dann habe ich sofort so einen Reality-Check. War das ein Anglizismus? Auf gar keinen Fall.
Ja, ja, schon.
Nein, bisschen, ja, das gilt ja nicht. Ne? So, habe ich nämlich eine kleine Kontrolle, habe ich das überhaupt verstanden? Wenn der andere sagt, was erzählst du da? Habe ich doch gar nicht gesagt. Dann kannst du da schon einhaken, bevor das Ding komplett eskaliert. Nur mal so als Mini-Tipp. Das macht, soweit ich weiß, Obama macht das oft. Oder hat es sehr oft gemacht, um gleich die Basis für das weitere Gespräch glatt zu ziehen. Cool.
Ja. Finde ich cool. Ja. Ein Riesenthema. Nicht mehr zuhören können, sondern es geht ja auch nochmal um diese Eitelkeit, die wir an den Tag legen. Mit anderen Worten, innerhalb eines Gespräches möchte ich an jeder Stelle dafür sorgen, dass ich die Lufthoheit über dieses Gespräch habe. Während du sprichst, überlege ich mir, wo ist meine Punchline? Nächster Anglizismus. Also, wo steige ich ein und kann klar machen, ich sag's jetzt nicht, doch, oder ich paraphrasiere, ich bin größer, sage ich jetzt mal einfach so. Ne? So.
Wehe, du hörst so jetzt auf mit deinen Anglizismen. Dann
krieg ich nee, ich höre nicht auf, ich mach weiter.
Bitte nicht.
You name it, hey. Fair enough, ja, okay. Nein, also wirklich diese Hybris, die wir an den Tag legen, die ganze Zeit, wo wir sagen müssen, ist auch so ein bisschen so das LinkedIn-Phänomen, ja, dass jeder, der sich da tummelt, sagt, Mensch, ich bin eigentlich außer Konkurrenz. Ich bin super.
Aber das ist ja so ein Stück weit die Daseinsberechtigung von Social Media. Mhm. Das ist auf LinkedIn für meine Begriffe nicht ganz so ausgeprägt wie auf Insta. Auf Instagram ist es ja wirklich so, dass du permanent den Leuten mitteilst, dass du an den geilsten Orten der Welt bist, das tollste Essen hast, den tollsten Partner hast, dein Körper viel geiler ist, als es im Moment aussieht, aber er ist in Wirklichkeit eigentlich, also
eine Maschine.
Du bist eine Maschine, du hast dich gerade selber an deinem Sixpack geschnitten, ja, das ist Wahnsinn. Also ein Quatsch. Ja. Und das fördert natürlich unfassbar diese Ich-Bezogenheit, weil du musst dich ja selber, wie du sagst, du musst dich ja so geil darstellen, oder die meisten meinen es, so geil darstellen, dass alle dich verehren. Deshalb bin ich so froh, meine Mitarbeiterin, die Nina Krupp, macht ja manchmal so Fails, schneidet die zusammen. Wenn wir so Videos machen und ich verhau die Dinger, was häufig vorkommt, dann schneidet die ja diese Fails zusammen. Und ich habe meistens die größte Anzahl an Klicks bei diesen Fails, weil die Leute offensichtlich Spaß haben. Ja, du bist menschlich, du bist nahbar, du bist greifbar und nicht irgend so ein altglatter Typ, der seine Botschaften raushaut. Und ich lache mich wirklich gerne über mich selber kaputt. Ich kann das wunderbar. Und das ist auch verloren gegangen. Also die Ich-Bezogenheit und diese Star-Allüren, die viele meinen, nach außen tragen zu müssen, obwohl da mit Star relativ wenig ist, das ist sehr anstrengend. Und das führt auch dazu, ganz sicher. Was hältst du von der Kombination oder wie hängt das zusammen, Kommunikation mit Lesen?
Ich glaube, dass Menschen, die lesen, kommunikativ per se einen Riesenvorteil haben gegenüber denjenigen, die nicht lesen oder wenig lesen. Und ich würde noch weitergehen. Ich glaube tatsächlich, das ist jetzt ja eine privatempirische Beobachtung, dass Menschen, die Belletristik lesen, also die Romane lesen, die erfundene Literatur lesen, in Opposition zu nur Sachbuchkonsumenten, noch besser sind in der Sprache. Also ich würde jederzeit eine Lanze brechen, um kommunikativ besser zu werden. Übrigens auch im Hinblick auf das Zuhören. Du hast das als kleinen Tipp serviert vorhin. Ich finde, das ist ein gigantischer Tipp. Das ist ein ganz, ganz zentraler Tipp, um besser zu kommunizieren, gut zuhören zu können.
Also ich unterschreibe das sehr gerne. Ich habe mein Leben lang viel gelesen, aber das habe ich tatsächlich von meinen Eltern so mitbekommen. Da lagen immer überall Bücher rum, egal wo. Okay, ich oute mich auch auf dem Klo.
Ist egal. Ja, warum nicht?
Ganz überlesen. Das war immer schon so. Da hast du natürlich verschiedene Phasen, was du dann liest, ja. Das ist ja auch klar. Dann arbeitest du dich mal an dem Autor ab und dann mal dort. Aber das ist auch was ich meinen Kindern immer gesagt habe. Mädels, bitte lest erstmal. Natürlich hätte ich auch gern, dass ihr das eine oder andere Gehaltvolle lest, ja. Mhm. Aber Hauptsache lest, weil das macht ja auch ganz viel mit deinem Wortschatz. Das macht etwas mit der Fähigkeit, Sätze zu bauen. Das macht etwas mit der bildhaften Sprache, wenn es gute Literatur ist, dass du wirklich spürst beim Lesen, mein Gott, wie kann man das so toll formulieren? Und das geht mir heute noch so, wenn ich einen Satz lese und denke, wie kann man das so wunderbar ausdrücken? Ich bin ja immer mit Textmarker. Meine Bücher sind alle voll mit Post-its und Dings. Ob ich da jemals wieder reingucke, egal. Aber ich kann nicht einfach nur lesen. Das geht gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich verliere es. Den Gedanken, den Satz. Und ich erfreue mich an einem toll formulierten Satz und wenn das was mit mir macht, also das finde ich so großartig und irgendwas bleibt immer hängen. Und wenn es eben dieses Gefühl ist, wie man Sätze baut oder vielleicht auch Übergänge und dass das nicht so abgehackt ist. Und natürlich ist eine Schreibe keine Rede.
Nein, nein.
Das ist nicht so, aber es ist auch eine Sprachform und es geht um Worte. Und das nachher zusammenzufügen, halte ich für sehr, sehr wirksam.
Hast du ein Lieblingsbuch?
Ein Lieblingsbuch habe ich nicht. Ich habe so eine Handvoll, die mich wirklich total begeistern. Ein Buch ist mir immer hängen geblieben, das heißt So viel Zeit. Das ist von Frank Goosen. Der ist ein sehr lustiger Autor, aber da ist auch viel Tiefgang. Und das ist eine Clique, das fängt an, als die Abi machen und da ist eine Party und irgendwas passiert im Nachgang. Und dann kommt ein Cut und dann sind sie alle Mitte 40 und hatten Träume und jetzt committen sie sich wieder. Und sie hatten damals eigentlich eine Band und finden sich jetzt wieder und machen ihre Band. Der eine ist Steuerberater, der andere ist Arzt, der andere ist Autor, der andere ist Lehrer. Und der Leadsänger, der coolste aus der Schule, der lebt von Bürgergeld und lebt in Berlin abgehalftert und den holen sie zurück. Und treten wieder auf. Und dann wird dieses Geheimnis gelüftet. Die Story ist der absolute Burner. Und das Lesezeichen, Achtung, im Hardcover, ist eine Fender-Gitarre.
Ach,
nur, dass
super.
Ich sage. Nur, ja. Dass ich sage. Das Buch ist der absolute Wahnsinn. Das kann ich nur sagen. Und dann bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag natürlich viele Bücher über Kommunikation.
Klar, klar.
Ja, also, da lese ich sehr gerne. Da lese, Sachbücher, ja. Da lese ich sehr gerne. Aber ich mag tolle Geschichtenerzähler. Übrigens, die... Das wird dich überraschen. Die Biografie von Bruce Springsteen ist ein Fest. Das
überrascht mich total, ja.
Du, das ist ein Fest, Andreas. Das ist, weil der ist nicht nur als Singer-Songwriter großartig, sondern auch als Erzähler. Und das macht er in dieser Biografie. Mhm. Und ich habe natürlich die Songs noch mal 10-mal besser verstanden.
Natürlich, vollkommen klar.
Nein. Was ist denn dein Top-Buch? Hast du sowas?
Ich hadere gerade damit, ob es eines ist, aber ich nenne jetzt mal nur eines und das ist John Steinbecks The Grapes of Wrath, die Früchte des Zorns.
Oh ja.
Oklahoma, Dust Bowl, also mehrere Jahre in den Great Plains im Westen, mhm. wo Sandstürme über die Ebene ziehen, die Ernten gehen kaputt, Leute müssen ihre Existenz aufgeben und der große Exodus findet statt nach Westen, nach Kalifornien. Wo dann diese Familien komplett neu anfangen müssen. Und das lehrt uns kommunikativ, dieses Buch, im Prinzip das, was du genannt hast vorhin, was vor der Qualität von Sprache liegt, nämlich das Herz, die Wärme, die Beziehungen zwischen den Menschen, die dort agieren. Und das ist ein epochaler Text für mich, was Menschlichkeit angeht, was wirklich das Herausarbeiten, textliche Herausarbeiten von Menschlichkeit angeht, habe ich, glaube ich, nie mehr etwas von dieser Qualität gelesen und wirklich ein Buch, das man mehrfach lesen sollte.
Das ist klasse. Ich habe es bei mir im Regal. Ich weiß auch, was ich gleich mache, wenn ich nach Hause gehe. Ich werde das aus dem Regal ziehen. Ich will eins noch sagen. Ich habe neulich ein Buch gelesen, das hat mich total mitgenommen, positiv, von Benedict Wells, Heartland. Ein Coming-of-Age-Roman. Der Mann weiß, wie man schreibt. Großartig. Der hat aber auch Das Ende der Einsamkeit geschrieben. Das ist eins der Bücher, das geht so tief rein. Mhm. Also das ist auch sprachlich toll, aber das ist ein toller Geschichtenerzähler. Ich muss mich outen, ich liebe diese Coming-of-Age-Romane. Ne? Also Fänger im Roggen, ich ja, könnte durchdrehen. Ja.
Toll, ja.
Ich habe mal den Fehler gemacht, das zu empfehlen. Und haben Leute gesagt, was ist denn das für ein Quatsch? Sag ich, okay, lass einfach, lass es. Ja, das ist auch individuell. Aber Fänger im Roggen ist für mich immer noch, ja, ich Holden Caulfield, ich drehe durch, ja. Wahnsinn. Und solche Sachen mag ich sehr. Ich habe sogar die Tage mal recherchiert, was sind die geilsten Coming-of-Age-Romane? Mhm. Naja, weil ich plane, so im Sommer doch 2 Tage Jahresurlaub zu machen.
Das ist aber üppig.
Ja, ich wollte mal richtig es krachen lassen. Da habe ich gedacht, komm, was ist denn Ulzen da? Und ich habe Bock auf so Bücher. Ja? Ich lese immer ungefähr 10 Bücher gleichzeitig, weil ich so ungeduldig bin. Und je nach Tagesform gucke ich.
Kenn ich.
Ich lese auch gerne, übrigens gerne Bücher, so Kolumnen zusammengefasst. Harald Martenstein, ich kann mich wegschmeißen. Horst Evers, Hammer, ich lache mich kaputt. Sowas mag ich auch total gerne. Das ist Sprache und das müssen wir zusammenführen. Und da werbe ich für, egal wo ich bin, egal in welchem Seminar, auch wenn ich in Schulen bin, ich frage das immer, lest ihr? Bitte lest. Hier oben passiert was, im Kopf, die Fantasie wird angeregt, ihr seid anders unterwegs und lest schneller, als der Kinofilm kommt, bitte, ja?
Unbedingt.
Ja. Unbedingt. Ja. Also da möchte ich wirklich für kämpfen.
Das andere universelle Buch ist übrigens, weil meine jüngere Tochter gerade da eine Seminararbeit auch drüber geschrieben hat, Moby Dick. Oh. Call Me Ishmael. Echt? Erster Satz, das ist ein Buch, das die Geschichte des Menschseins und die Untiefen des Menschseins auf eine Art und Weise präsentiert, wie sie im Prinzip nie mehr stattgefunden hat. Wir alle erinnern uns natürlich an diesen Kinofilm Gregory Peck und so weiter. Und es geht um Ahab und den Wal und die Waljagd und so weiter. Das spielt alles natürlich eine Rolle, aber eine untergeordnete Rolle. Das ist ein universelles Buch, das Menschheitsgeschichte, Psychologie, Philosophie komplett abdeckt und einen wirklich ganz tief packen kann. Also sensationell.
Klasse. Übrigens, ich habe noch eine Story zum Lesen. Ein guter Freund von mir sagte damals so, ich war Jura am Studieren, er Medizin. Da sagte er, du Klaus, ich habe einen super Tipp für dich, fürs mündliche Examen. Sag ich, ja was denn, du bist doch Mediziner, was willst du mir jetzt raten? Ja, damit du sprachlich reinkommst, du musst vor jeder mündlichen Prüfung nur 3 Seiten Thomas Mann lesen, dann bist du sprachlich da.
Ja.
Da sage ich, bist du sicher? Ja. Und jetzt ohne Quatsch, ich habe so vor 4 Wochen, war ich in Mainz, da ist eine riesen Buchhandlung und ich verliere mich in meinen Buchhandlungen. Ich kann da stundenlang stöbern, ich liebe das.
Natürlich.
Ja. Und da gab es eine Sonderedition vom Zauberberg. Ja. Und ich bin völlig durchgedreht und habe mir den Zauberberg gekauft. Und neulich saß ich abends da und fing an, den Zauberberg zu lesen. Ich glaube, ich habe für 20 Seiten über eine Stunde gebraucht und war fix und fertig mit der Welt. Ja. Da sage ich, boah, hätte mich das im mündlichen Examen nach vorne gebracht? Ich weiß es nicht.
Ja, schwierig.
Aber eine Sprache, unfassbar.
Unglaublich dicht und unglaublich
trifft's.
Großartig. Ja.
Jetzt sind wir auch noch das literarische Duett, das gefällt mir sehr gut.
Ja, aber um das Ganze ein bisschen einzufangen, kommen wir mal zu unserer ersten Rubrik. Sprich mit mir. Was uns aufgefallen ist. Ich habe mal 2 Sachen mitgebracht, lieber Klaus. Ja. Und das ist jetzt genauso unscripted, ich bleibe jetzt beim Anglizismus mal wieder, wie verabredet, denn du weißt einfach nicht, was auf dich zukommt. Fangen wir mal an, ich habe 2 Beispiele mitgebracht. Ende Januar 2024, Deutscher Bundestag. Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Die letzten Holocaust-Überlebenden, aber auch ihre Nachkommen sprechen. Da heißt es unter anderem, die Shoah begann nicht mit Auschwitz, sie begann mit Worten. Und dann kommt der Auftritt von Sportjournalist Marcel Reif, dessen Vater zu den Überlebenden gehörte. Und das sagte er.
Ich erinnere mich nicht an den Anlass und nicht an den Zeitpunkt, aber mir wurde irgendwann beinahe schlagartig klar, dass mein Vater ja doch gesprochen hatte und mir all das gesagt und mitgegeben hatte, was ihm wichtig war, was er gerettet hatte, als Essenz destilliert aus all dem Unmenschlichen der Häscher und Mörder, aus dem Übermenschlichen eines so mutigen Berthold Beitz, aus dem, was er selbst geleistet hatte mit dem kleinen Jungen, der seine eigene Menschlichkeit abgefragt hatte. Das alles hat er in einen kleinen Satz gepackt. Und ich erinnere mich täglich mehr daran, wie oft er mir diesen Satz geschenkt hat. Mal als Mahnung, mal als Warnung, als Ratschlag oder auch als Tadel. 3 Worte nur. In dem warmen Jiddisch, das ich so vermisse. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch. Dein Schweigen, deine Lebensfreude trotz allem, deine ungebrochene Fähigkeit, uns so viel Liebe und Fürsorge zu geben und dieser Satz, sei ein Mensch. Dafür danke, Papa. Und ich bin stolz, dass ich meinen Söhnen und Enkeln, die da oben sitzen, dieses Vermächtnis ihres Groß- und Urgroßvaters habe offensichtlich weitergeben können. Und wenn Sie es mir erlauben und wenn Sie mögen, gerade heute aus diesem Anlass und gerade hier in diesem höchsten deutschen Hause, dann lasse ich Ihnen den kleinen und doch so großartigen, wundervollen Satz, den mein Vater Leon Reif gesagt hat, dann lasse ich Ihnen diesen Satz hier. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch.
Ja. Also das passt zu den Früchten des Zorns und zu Moby Dick und auch zu Thomas Mann in Teilen und vielem anderen, was wir jetzt literarisch beleuchtet haben. Marcel Reif, eingeordnet irgendwie ganz woanders in der Welt des Sports, die uns beide natürlich auch sehr begeistert. Und der geht in den Deutschen Bundestag und sagt, sei ja Mensch, boah. Wir wollten ja darüber sprechen in dieser Folge, was Kommunikation alles kann.
Ja.
Und ich glaube, hier fängt Magie an.
Das hast du gut gesagt. Das hat übrigens, natürlich hat das mit dem ganzen Hintergrund zu tun. Das hat mit seiner persönlichen Herangehensweise an die Geschichte zu tun. Ich meine, er hätte vorher ausgeführt, dass er immer den Eindruck hatte, sein Vater hat nicht mehr viel gesprochen.
Genau.
Nach diesen furchtbaren Erlebnissen. Das hast du ja bei ganz vielen, die im Krieg waren, die nach Hause kamen und die nicht mehr gesprochen haben. Also schon gar nicht über den Krieg. Das habe ich immer wieder so auch selber erlebt. Und dann kommt er zu dem Schluss, dass sein Vater ihm alles gesagt hat. Wie sagt er? Destilliert, verdichtet, klar. Und das ist eben Kommunikation. Und das, auch wenn es ein bisschen unpassend ist, das bisschen auf eine Technik auch zu beziehen, es ist diese Klarheit. Im Vergleich zu diesen ganzen Wortsalaten, die wir kriegen, diese furchtbare, dieses Bürokratie-Gelaber, wo du gar nicht mehr weißt, hat der Satz schon angefangen, ist er zu Ende. Und dass du das so runterbrechen kannst, das ist große Kunst, aber gerne auch Magie. Da bin ich sofort bei dir. Was gibt es Großartigeres, als etwas unfassbar Großes in knappen Worten zu sagen?
Ja.
Das ist Kunst. Und das untermauert mit einer Geschichte, die natürlich mitten ins Herz geht. Das ist eine Kombination, die ist einfach nicht zu toppen.
Bei mir, wenn ich das höre, und auch wenn ich es zum 20. Mal höre, da öffnen sich die Schleusen bei mir. Das ist ja der Punkt, wo ich auch anfange, wirklich intensiv nachzudenken und nachzufühlen, was ist eigentlich mit meinem eigenen Leben. Ja? Und das ist natürlich auch Sinn und Zweck von Kommunikation sehr, sehr stark.
Aber weißt du, wenn diese Fähigkeit immer mehr verloren geht, wenn wir immer mehr verlernen, das zu sagen, was wir denken, was wir fühlen, weil wir uns verstecken, weil wir uns nicht trauen und weil wir die Fähigkeit verlieren, dann hast du immer mehr Raum für Missverständnisse und für Streit. Wenn du es so runterbrechen kannst, ich sage auch ganz gerne, wenn du es so verdichten kannst, dann bist du auf dem Punkt. Und das können immer weniger Menschen. Und das ist bedenklich und deshalb sticht das so heraus. Und am Schluss ist es so, dass fehlende Klarheit nichts anderes erweckt als Misstrauen. Weil es ist so verschwommen und es ist nicht greifbar. Und wir könnten jetzt wieder viele Politikbeispiele bringen, wo einfach pauschal mit Ängsten gespielt wird. Und dann kommt Misstrauen in die Welt und so weiter. Bist du klar und prägnant, weiß jeder, wo er bei dir dran ist und muss nicht interpretieren. Und das ist Qualität auf allen Ebenen. Und deshalb ist das ein unfassbar tolles Beispiel. Ich wusste ja nicht, was kommt, aber ich habe hier Gänsehaut. Und wie gesagt, ich kenne die Szene aus dem Bundestag. Ich habe ihn auch danach in einer Talkshow darüber sprechen hören. Und das wurde dann noch mal tiefer, weil er weiter ausholen konnte. Und es ist Wahnsinn.
Von wegen Prägnanz, zweites Beispiel, das ich mir mitgebracht habe. Für mich eine der allergrößten Reden aller Zeiten, 19. November 1863. Der amerikanische Bürgerkrieg ist blutig und ein Ende ist absolut nicht in Sicht. Präsident Abraham Lincoln, übrigens der wird Lincoln gesprochen, nicht Lincoln, wie wir in Deutschland glauben, fährt zum Schlachtfeld von Gettysburg, Pennsylvania. Tausende von Menschen ums Leben gekommen dort. Der Anlass ist die Einweihung eines Soldatenfriedhofs dort in Gettysburg. Hauptredner heißt Edward Everett, der spricht fast 2 Stunden. Dann kommt Lincoln, der sich der Überlieferung nach auf der Fahrt Notizen gemacht hat. Er spricht etwas mehr als 2 Minuten. Nicht über den Sieg der Union in der Schlacht, über die Konföderation, sondern über den demokratischen Neubeginn für alle Amerikaner. Zum 150. Jahrestag war ich da in Gettysburg und habe eine Reportage gemacht über und mit Laiendarstellern und Geschichtsbegeisterten, die die Schlacht dort nachgestellt haben. Und wir spielen mal einen mini-kleinen Ausschnitt.
Die Gettysburg Address dauerte nur 2,5 Minuten und wurde doch zu einer der bekanntesten und berühmtesten Reden der Geschichte. Und der Schlacht in diesem kleinen Kaff ganz im Süden Pennsylvanias gab sie eine neue Deutung. 2,5 Minuten, in denen nicht vom Norden und vom Süden die Rede ist, es sind 2,5 Minuten über Andenken über Demokratie und Freiheit.
That these dead shall not have died in vain. that this nation under God shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
2,5 Minuten, die sich auf die Unabhängigkeitserklärung berufen, auf die Gleichheit als Naturrecht. Zeilen, die wieder und wieder und immer wieder zitiert werden. Von Martin Luther King, 1963.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Von Präsident Obama, 2013.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Die Gettysburg Address hat auch für die Bürgerkriegsdarsteller hier in Gettysburg nichts von ihrer Kraft verloren.
Lincoln could put literally on the back of a napkin on the train ride on the way to Gettysburg, was able to put into just a five, you know, less than, I think it was
Lincoln fasste
like
quasi auf einem Bierdeckel in einer Redezeit von weniger als 2 Minuten den ganzen Krieg mit seinen mehr als 600.000 Opfern in wundervolle Worte. Die Rede zur Eröffnung des Friedhofs trägt beträchtlich zur Bedeutung der Schlacht bei.
This nation under God shall have a new birth of freedom, and the government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth. Also, die Regierung der Bürger, von den Bürgern, für die Bürger wird nicht vergehen. Prophetisch. Können wir uns gerade heute gern dran erinnern. Und natürlich, wenn man diesen Soldatenfriedhof dann sieht, auch in Pennsylvania, dann hat man dann noch mehr den Eindruck, Mann, der hat die Ideologie, die Parteilichkeit, obwohl er natürlich Partei war und der Krieg noch fast 1,5 Jahre gedauert hat, vollkommen überwunden. Und hat gesagt, Leute, ich lade euch ein auf der anderen Seite. Lasst uns was Neues auf die Beine stellen. Wenn man dann die Geschichte dann noch kennt, dass der das offensichtlich dann im Zug zack aufgeschrieben hat und damit im Prinzip Nachfahren bis heute dazu erwogen hat, ihn wiederum zu zitieren, das ist schon irre, finde ich.
Das ist Wahnsinn. Aber da gehört ja auch seine Geschichte dazu, ne? Das ist ja ein Mann, der so viele Niederlagen vorher eingesteckt hat, bis er Präsident wurde. Ich weiß nicht, wie viele Wahlen der verloren hat auf allen politischen Ebenen. Da wären andere schon längst depressiv nach Hause gegangen. Und der hat immer weitergemacht, bis er Präsident wurde. Da steckt also ein ganz besonderer Mensch auch dahinter. Das heißt, da gab es eine Haltung und auch Fähigkeiten offensichtlich, die außerordentlich gewesen sind und vielleicht dann auch ein ganz anderer Blick auf die Dinge. Und was wäre normal gewesen, wenn man das sagen kann? Vielleicht Anklagen zu sprechen, die Opfer permanent zu thematisieren, Anschuldigungen zu formulieren. Aber er hat sich für das Einende und die Zukunft entschieden. Also visionär. Raus aus der Emotion, die jeder verstanden hätte, mit Niederlage, mit Toten, noch und nöcher, und hat den Blick nach vorne gerichtet, weil er wahrscheinlich gedacht hat, um was geht's denn jetzt? Jetzt haben wir schon so viele Opfer zu beklagen und jetzt geht's nach vorne, was machen wir jetzt damit? Das nenne ich jetzt visionär, aber das ist auch dieser große Schritt aus einer nachvollziehbaren Emotion, aus so einer Emotion rauszugehen und einfach weiter zu denken und dann auch so zu handeln. Und das kriegen ja viele nicht hin, weil sie in der Emotion gefangen sind und den Blick oder das große Ganze aus dem Blick verlieren. Und am Schluss hat er, glaube ich, auch gedacht, ich will Menschen irgendwie erreichen. Also diese Wirkung, die wir immer wieder haben. Vielleicht ist das ein ganz wichtiger Punkt dieser Rede. Wenn du sprichst, dann eben nicht um zu glänzen, sondern um Menschen zu erreichen, zu berühren. Das hat er damit offensichtlich über Generationen geschafft.
Und dieser Urkern der Demokratie, Government for, by the people und so, also das
finde ich... Aber das ist verdichtet.
Das ist vollkommen verdichtet. Das ist natürlich auch allerhöchstes Pathos und ganz ehrlich, wir besonders hier in Deutschland, mein Eindruck ist vielleicht auch übertrieben, leben in so einer durchkomedisierten Gesellschaft, wo Ironie und Sarkasmus einfach ständig dazugehören zum guten Ton. Klar, ich habe riesen Respekt vor der Wortakrobatik vieler Comedians bei uns im Land und möchte die gar nicht madig machen. Aber was wir als Vision für unsere Gesellschaft in der Kommunikation als gemeinsames Verständnis ausdrücken können und sollten aus meiner Sicht, fällt dieser Gebügeltheit und diesem Sarkasmus häufig zum Opfer, oder?
Ja, sicherlich. Das ist schon so, weil oftmals kein anderer Ausweg gesehen wird, um dann irgendwie noch einen Spruch zu machen und noch einen Treffer zu machen. Ganz ehrlich, wenn wir Demokratie, den Begriff jetzt nehmen, ich schließe mich damit ein, ich hätte jetzt wahrscheinlich auch 2, 3 umständliche Sätze formuliert. Aber das ist der perfekte Elevator-Pitch für Demokratie. Und das ist ja die, da sind wir wieder bei dieser Verknappung, der Verdichtung und etwas klar zu sagen, was wir eben schon mal hatten. Und das ist ein großartiges Beispiel. Und diese Fähigkeit ist verloren gegangen, weil wir alle ausschweifend sprechen, weil die Amtssprache grottenschlecht geworden ist, weil die Gesetze sich so lesen und so gesprochen wird mit 38 Kleinbuchstaben, Doppelkleinbuchstaben. Kein Mensch versteht mir was. Das BGB, wie es mal war, hat kurz, knapp abstrahiert es auf den Punkt gebracht. Mittlerweile hast du, wie gesagt, Kleinbuchstaben, weil keiner mehr mit Sprache auf den Punkt agieren kann. Und das ist diese Klarheit. Wie sagt man? Klarheit ist Macht, oder?
Klarheit ist Macht.
Sagen wir es jetzt mal im besten Sinne, bitte. Menschen erreichen, Menschen überzeugen und kein Misstrauen produzieren, sondern Verbindung. Das ist ein so tolles Beispiel und ist natürlich toll, dass du das gewählt hast, weil es eben auch auf das Thema Demokratie einzahlt.
Klaus, zum Schluss haben wir noch unsere zweite Rubrik. Sprich mit mir. Der Tipp. Was ich wirklich essentiell finde und was du genannt hast, dankenswerterweise ganz am Anfang, ist zuhören.
Ja.
Für mich wäre eine zweite Zutat immer mir eine Vision vorstellen, eine Zukunft vorstellen. Zum Beispiel, was soll denn nach diesem Gespräch und mit diesem Gespräch tatsächlich stattfinden? Mhm. Mit mir, aber auch mit meinem Gegenüber. Und in dem Moment, wo ich so eine Verfasstheit habe, wo ich sagen kann, das ist eine tatsächliche Vorstellung. Also nicht jetzt ein Wunsch, ich möchte mein Gegenüber unterbuttern oder so, das ist ja billig. Das wollen wir natürlich nicht haben. Sondern was könnte denn daraus erwachsen? Also wirklich visionär zu sein. Was hältst du davon?
Finde ich großartig. Kann ich auch mit einem Beispiel unterfüttern? Nimm ein Mitarbeitergespräch, einfach jetzt aus dem Business. Als Arbeitsrechtler kann ich dir tausende Storys erzählen von grottigen Mitarbeitergesprächen. Die werden gemacht, weil man sie eben macht. Und weil in einem wunderbaren Führungsseminar, Achtung Ironie, gesagt wurde, du musst Mitarbeitergespräche machen, aber ohne Sinn und Verstand. Warum mache ich ein Mitarbeitergespräch? Ich muss einen Plan haben und ich muss ein Ziel haben, das, was du sagst. Und beide sollten aus dem Gespräch rausgehen mit der klaren Wahrnehmung, was ist jetzt zu tun und wie geht's weiter? Das heißt, was sind die nächsten Schritte? Und du musst schon reingehen in das Mitarbeitergespräch und wissen, wer dein Gesprächspartner ist. Das heißt, du musst vorbereitet sein, du musst dir die Zeit nehmen, und du musst ein Ziel verfolgen, sonst ist es ein Kaffeeklatsch, der auch nett sein kann, aber es ist kein Mitarbeitergespräch. Und das kann übrigens, lass uns das bitte auch fürs Private nehmen. Du hast einen Termin mit deinem Partner, deiner Partnerin, einem guten Freund oder mit deinem Cousin und hast ein tolles Gespräch und bist voll und ganz aber in dem Gespräch mit dem Ziel, du gehst nachher bereicherter raus, als du reingegangen bist.
Genau, genau.
Das ist jetzt ein bisschen ungenau, aber Mitarbeitergespräch kannst du es konkreter fassen, aber bereicherter rausgehen. Das heißt, vom Ende her denken ist immer gut.
Sehr, sehr gut. Und bitte, bitte alle in Führungsverantwortung, Mitarbeiter, Mitarbeitenden Verantwortung, spart euch bitte den Satz oder die Frage, was macht das mit Ihnen, was ihr wahrscheinlich im Führungskräfteseminar gelernt habt, weil das ist ein Textbaustein und das ist genau nicht vorbereitet, sondern das ist Anglizismus, one size fits all.
Aber das ist genau richtig, ja. Das ist, ich kann das nur so sagen, du musst oder du sollst auch gerade in Mitarbeitergesprächen diesen Menschen das Gefühl geben, dass das ein besonderes, wichtiges Gespräch ist. Weil für die Mitarbeiter sind diese Gespräche sehr wichtig. Ich habe das wie oft gehört, die können oftmals die Nacht vorher schlecht schlafen, weil es für sie wichtig ist. Weißt du, wie viele Storys ich kenne, wenn dann irgendwann in dem Gespräch von einem Mitarbeiter gesagt wird, ja, und ich wollte auch noch wegen einer Gehaltserhöhung fragen. Mhm. Und die Führungskraft macht ungefähr so, das auch noch.
Genau.
Das ist ein absoluter Totalschaden, der da entsteht. Der andere kriegt ein schlechtes Gewissen, weil er fragt.
Völlig Katastrophe.
Die Reaktion ist respektlos und du hast so viel kaputt gemacht. Ein geiler Mitarbeiter geht jetzt raus und sagt, okay, wo bewerbe ich mich jetzt? Wann hat der Headhunter noch angerufen? Hey, hey, wo muss ich hingehen? Mhm. Nee, jetzt mal im Ernst. Also das ist ein so weites Feld, das ist wahnsinnig wichtig. Und wir müssen wieder hinkommen. Wir müssen uns mehr Zeit nehmen. Und das ist für mich auch ambitioniert. Ich bin ja auch getaktet, wie du weißt. Aber ich verwende, hoffentlich sehe ich das nicht verzerrt, wirklich mittlerweile so viel Zeit auf Gespräche, weil mir das so wichtig ist und weil ich aus diesen vielen Begegnungen, die ich habe, und das ist ein Privileg, einfach so viel für mich rausziehen kann. Du wirst doch nicht blöder, ganz im Gegenteil. Und diese anderen Sichtweisen, die bereichern dich doch alleine in deiner Gedankenwelt. Neulich hat ein guter Freund von mir gesagt, der hat unseren Podcast gehört und sagt, ja, ihr seid ja auch nicht immer einer Meinung. Und da habe ich auch gesagt, ja, zum Glück. Ja, aber das ist ja, sag ich, ja, aber es gibt nicht ein Gespräch und wir haben ja nicht nur das, was wir aufzeichnen. Wir sprechen davor und wir sprechen danach. Ich kann das so offen sagen, ich gehe ja immer anders raus.
Natürlich, ich auch. Ja, logisch. Immer. So muss es sein. Ja.
Also so muss es sein. Aber wenn viele dann in diesem anderen Modus sind und sagen, ja, ich muss meins loswerden und der andere muss dann sagen, du bist der Alleinwissende. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja. Aber so rennen die Leute rum. Und ich habe noch so einen Satz neulich mal gelesen, der war so cool. Zuhören ist eine Liebeserklärung mit den Ohren.
Großartig, genau, ja, das nehmen wir uns auf jeden Fall aus dieser Episode mit. Und ich werde natürlich die Nina mal anrufen nächste Woche direkt und mal fragen, wie ist denn der Klaus so als Chef, ne?
Ja, bitte mach
das. Ob das alles so okay ist, wie hier formuliert wird, ne? Also ich mache den Lackmustest, ne?
Mach den, ich werde auch vorher ein bisschen Ritalin einnehmen.
Oder ich rufe deine Töchter an, noch schlimmer.
Ja, oh, das ist ganz gefährlich. Also, da muss ich dir sagen, die Story muss ich noch loswerden. Neulich sagten die zu mir, wir sitzen da und wir hatten eine Diskussion und ich habe irgendwie, war eine größere Runde und irgendeiner sagte was und das war wohl nicht so ganz in meinem Sinne, ich weiß es nicht mehr. Nachher, als wir alleine waren, kamen die drei zu mir und sagten, Papa, du kannst nicht verbergen, was du denkst. Sag ich, wie bitte? Ich bin ein Profi. Dein Gesicht verrät dich. Wir konnten genau sehen in dem Moment und wir haben alle nur gedacht, bitte sag nichts. Sag ich, habe ich was gesagt? Und sie alle, nee, zum Glück nicht, aber wir wussten genau, du willst denjenigen zerstören. Sag ich, wie seht ihr mich denn, ihr kleinen Kröten, hallo? Nein, das ist ja lustig, diese Situation, ich liebe das, ja? Wenn die mir das spiegeln, was sie meinen, bei mir lesen zu können. Aber die Geister, die ich rief.
Großes Kino,
aber dieses Nonverbale gehört ja genauso dazu. Ne? Das gehört ja genauso dazu und man sieht sich gerade selber ja nicht, was das Gesicht so macht. Von daher, großartig. Ja. Aber frag Nina mal.
Das werde ich machen, ja.
Auch starke Nerven, ja. Ich werde sie nicht briefen. Ich halte das nervlich aus.
Also, 100%, was Kommunikation alles kann. Wir sind ein bisschen mehr oder ziemlich meandert von allgemeinen Betrachtungen. Zuhören, 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 zuhören und nochmal zuhören. Das ist, glaube ich, eine Quintessenz, die wir hier rausziehen auf jeden Fall. Wir sind weitergegangen natürlich zu den eindrücklichen Beispielen Gettysburg und Marcel Reif.
Ja.
Und wir haben über Bücher gesprochen, wir haben über Inspiration gesprochen für uns, für Kommunikation und sind natürlich zu dem Schluss gekommen, dass Worte Macht sind. Sprache ist Macht, Kommunikation ist Macht und Absolut. Da führt kein Weg dran vorbei.
Und die Klarheit, also auch dieses für jeden selbst nochmal die Erkenntnis und vielleicht auch das Training, klarer zu sprechen. Also zu sagen, was ist denn wirklich die Kernaussage oder des Pudels Kern oder was auch immer. Was ist die Kernaussage, bevor ich 3 Millionen Worthülsen da von mir gebe und da rumblubbere? Was ist denn die Essenz dessen, was ich sagen möchte und bringe es mal auf den Punkt? Dann gibt es nämlich auch weniger Möglichkeiten für ein Gegenüber zu interpretieren. Das heißt, da minimierst du auch eine Fehleranfälligkeit. Aber das ist hartes Training, finde ich.
Ja,
aber ich liebe es.
Auf jeden Fall liebe ich es total.
Und wer das kann und ich höre sowas, ich möchte eigentlich sofort aufspringen und applaudieren, weil ich das großartig finde. Also Klarheit auch, dieses Verdichten, das nehmen wir auch noch mit in die Schnittmenge hier rein.
Genau. Und über allem sei ein Mensch. Vielen Dank, Klaus.
Ich danke dir für diese Freestyle-Folge und genau das war der Plan. Und hätten wir nicht mehr andert, wäre ich enttäuscht gewesen.
Sprich mit mir findet ihr auf allen wichtigen Podcast-Plattformen und wir freuen uns natürlich über Likes, über Spotify-Kommentare zum Beispiel, über Themenanregungen, gerne mehr Infos auf ohnesorgekommunizieren.de. Danke nochmal, Klaus.
Danke dir, Andreas. Ciao.